Die Gemeinde von Jerusalem meistert eine Krise. Das ist mein Thema heute. Schatz, wenn ich ein Wasser haben könnte, das wäre super. Ich werde am Ende der Predigt nach dem Segen auch noch, sage jetzt einfach schon ganz bewusst, vielleicht kannst du während der Predigt einfach auch ein bisschen so auf Gott hören, dass wir Gebet anbieten. Auf jeden Fall bitte ich jeden von den Ältesten, dass wir bereit sind, geht einfach auf uns zu, wenn ihr Bedarf habt. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit, wenn ihr jemand habt, füreinander beten. Wir sind ja keine Priestergemeinde hier, ja, wo man immer nur zum Herrn Pfarrer da vorne laufen darf, sondern ihr seid alle Priester. Hoffe ich zumindest. Wenn ihr den Heiligen Geist in euch habt, und dann seid ihr Priester Gottes. Dadurch werden wir zu Priestern Gottes, wenn wir uns zu Jesus bekehren und wiedergeboren werden aus dem Heiligen Geist. Dann sind wir gesalbt durch den Heiligen Geist. Das sind geistlich neutestamentliche Priesterschaft. So, das sage ich einfach manchmal bewusst. Also jetzt diese Einladung schon, um sich innerlich ein bisschen zu fragen, Herr, ja, habe ich da Bedarf? Und auch gleichzeitig, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass Gemeinde Jesu, jedenfalls da, wo wir die Möglichkeit haben, selber das zu regeln. Entschuldigung, ich muss mal da ein bisschen Platz schaffen für mich, dass ich da nicht rumstolpere. Danke. Dass wir alle, die wir dem Herrn Jesus gehören, unser Leben ihm gegeben haben, Geistliche sind und zum Dienst aneinander berufen sind. Das macht neutestamentliche Gemeinde einfach anders als im alten Bund. Gab es auch Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt waren, aber das waren Einzelne. Und die haben gedient. Und zu denen sind die Menschen gekommen und haben gesagt, frag doch den Herrn bitte, was der Herr will. Ja. Im neuen Bund bist du erstmal der, der selbst mit dem Herrn redet. Und dann fragen wir auch einander. Aber da ist jeder von uns grundsätzlich befähigt, und auch berufen dazu. Und in einer gewissen Weise auch, wenn du befähigt bist, bist du auch ein Stück verpflichtet, zumindest bereit zu sein, wenn dich jemand bittet, dass du ihm dann auch dienst. Deswegen heißt es im Neuen Testament, dass wir alle Propheten sein sollen. Oder prophetisch reden sollen. Sagen wir mal, nicht jeder ist ein Prophet, aber jeder von uns soll sich danach ausstrecken, für den anderen was von Gott zu empfangen und ihm weiterzugeben. Das ist schon prophetisch. Der Prophet hört was und gibt es weiter. So einfach ist es. Und das ist unsere Berufung und das möchte ich in unsere Herzen auch hineinsprechen. Die Gemeinde von Jerusalem, ziemlich junge Gemeinde zu dem Zeitpunkt, erlebt eine doch ernsthafte Krise. In Kapitel 6 ist uns das geschildert, die ersten Verse 1 bis 6, 1 bis 7, geht dann später auch noch weiter. Im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte werden dann 7 Männer zu einem Dienst eingesetzt. Allen voran wird uns hier der Stephanus genannt und dann auch der Philippus und noch 5 andere. Ich möchte den Text vorlesen. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Ich hoffe, wir können das auch immer mehr erleben. Da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt worden. Also das ist sozusagen ein Stück was bei uns der Sozialstaat versucht zu lösen, das haben die hier in der Gemeinde schon vorgelebt, dass sie sich um die, die wenig oder nichts hatten und die von keine Familie hatten, diese Witwen, dass die aus den Spenden der Gemeinde so weit versorgt wurden, dass sie jeden Tag zu essen hatten. Da riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen und sagten: Es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus aus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Die Güterverteilung, die Lebensmittelverteilung, die tägliche Lebensmittelverteilung lag zunächst einfach in der Hand, in den Händen der 12 Apostel. Und natürlich mit wachsender Gemeinde, und Jerusalem war eine schnell wachsende Gemeinde, die Muttergemeinde aller Gemeinden, wir stammen auch von der Gemeinde von Jerusalem ab. Das ist die einzige Mutter aller Kirchen. Rom ist nicht die Mutter, Moskau ist nicht die Mutter. Ich weiß nicht, wer sonst noch alles sich als Mutterkirche betitelt. Ist alles falsch. Es gibt nur eine Mutter, historisch. Eine Gemeinde, das ist die Gemeinde von Jerusalem. Das sagt uns das Wort Gottes. Und es ist wichtig, dass wir das klar haben. Denn unsere Emotionen werden durch solche Begriffe gebunden. Wer will schon gegen seine Mutter vorgehen oder seine Mutter verlassen? So werden Menschen gebunden und manipuliert. Ja? Ich sage das sehr bewusst, weil das sind ganz bewusste Prozesse, die von solchen Leuten, Hierarchien, vorgenommen werden. Die wissen, was sie sagen. Aber gehen wir zurück zur Güterverteilung. Die Verteilung wurde immer größer. Es sind immer mehr solche Witwen gewesen. Wie gesagt, es waren nicht alle Witwen, sondern das sind die Witwen gewesen, die keine Familie hatten, die für sie sorgen konnten. Also alleinstehende Witwen, die auch nicht mehr fähig waren, selber für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Witwen, die eine Familie hatten, da war die Familie verantwortlich, sie zu versorgen. Ganz egal, ob die Familie zur Gemeinde gehört hat oder nicht. Das ist einfach selbstverständlich. Und das ist wichtig zu wissen. Aber die 12 Apostel waren irgendwann, ich weiß nicht, ob sie es wirklich schon bemerkt hatten oder nicht bemerkt hatten, überfordert. Und Überforderung kann Ungerechtigkeit hervorbringen, obwohl die 12 das sicher nicht bewusst gemacht haben. Die haben ganz bestimmt keinen bewusst benachteiligt. irgendeine Witwe übersehen? Waren die 12 Apostel geisterfüllte Männer? Was meint ihr? Ich glaube schon. Aber sie sind der Aufgabe nicht mehr gewachsen gewesen. Und dadurch, Dankeschön, ich habe gerade ein Signal von hinten bekommen, ich soll das Mikrofon in die Hand nehmen, wenn ich spazieren gehe. Und dadurch kann Ungerechtigkeit entstehen, hat mit bösem Willen gar nichts zu tun, sondern einfach mit Überforderung. Aus einem positiven Grund, die Gemeinde ist gewachsen, die Aufgabe immer größer geworden, was sie am Anfang vielleicht geschafft haben, die 12, war jetzt einfach nicht mehr zu schaffen. Und wenn du diesen Zeitpunkt selbst nicht wahrnimmst, kommt es zu Ungerechtigkeiten, unter der real bestimmte Witwen gelitten haben. Das war keine Pseudo-Sache, wo die gesagt haben, ja, uns geht schlechter. Nein, denen ist es real schlechter gegangen. Da wurden wirklich welche übersehen, weil die 12 überfordert waren. Und was machen die 12? Die sagen, nee, das stimmt nicht. Wir haben das schon immer richtig gemacht. Wir sind schließlich von Jesus persönlich eingesetzt worden. Was fällt euch denn ein, uns hier zu kritisieren, zu murren? Das geht nicht. Haben sie so reagiert? Mit keinem Wort. Das zeigt, dass sie Geisterfüllte waren, Reife auch. Nicht nur geisterfüllt, sondern auch reif. Sie haben wahrgenommen, jawohl, das Murren ist berechtigt. Ihr habt recht, wir schaffen es nicht mehr. Es ist zu groß, die Aufgabe. Und wir möchten, dass diese Ungerechtigkeit abgestellt wird. Deswegen werden wir einen Dienst einrichten, der das erledigen kann. Und der griechisch sprechende Teil der Gemeinde, der konnte aber nicht nur murren, sondern der konnte auch beitragen, eine Lösung herbeizuführen. Und das finde ich beide sehr wichtig. Ich glaube, dass es in christlicher Gemeinde nicht verkehrt ist, auf Unrecht, sei es, auch wenn es nicht böswillig herbeigeführt wird, aufmerksam machen zu dürfen. Man muss sagen können, hey, da und da überseht ihr was, da läuft was schief. Aber gleichzeitig ist es gut, wenn wir dann auch dazu beitragen, eine Lösung, wirklich eine Lösung, eine gute Lösung herbeizuführen, gegebenenfalls auch selbst uns damit einzubringen. Und deswegen die 12 Apostel, die haben gesagt, okay, wir schlagen vor, ihr sucht euch 7 Männer, die diesen Dienst für uns an unserer Stelle tun können. Und die haben sich dann auch wirklich umgeschaut, die Leute in der ganzen Gemeinde. Ich kann dir nicht sagen, ob jetzt jeder Einzelne beteiligt war, aber sie haben ein Ergebnis gebracht. Sie haben 7 Männer den Aposteln vorgestellt, wo sie gesagt haben,
die entsprechen euren Kriterien, die ihr genannt habt, und die sind auch bereit, diesen Dienst zu tun. Und diese sieben sind Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus. Sie waren Männer, die ihrem Namen nach, das kann man am Namen erkennen, deswegen werden die wahrscheinlich auch genannt, alle zum griechisch sprechenden Teil der Gemeinde gehört haben. Das sind alles keine hebräischen Namen, sondern es sind griechische Namen. Also der Gemeindeteil, der gesagt hat, hey, wir werden benachteiligt, da läuft was schief, ihr schafft es nicht mehr, ihr zwölf. Dieser Gemeindeteil war aber auch bereit, mit anzupacken, dass die Lösung wirklich herbeigeführt wird. Das sind echte Leitertypen, diese sieben. Das sehen wir dann im weiteren Verlauf, wenn es die Apostelgeschichte weiterliest. Richtige Leitertypen, der Stephanus, erste christliche Märtyrer, aber das zeichne ihn nicht deswegen aus als Leiter, sondern wie er das Wort verkündigt in den griechisch sprechenden Synagogen. Ein echter Leitertyp. Und auch der Philippus gründet die Gemeinde in Samaria. Echter Leitertyp. Ja. Und ich glaube, heute müssen wir uns überlegen, wie heute solche Krisen in den meisten Gemeinden gelöst werden. Da wird dann eine neue Gemeinde gegründet. Da geht dann der griechisch sprechende Teil aus der bestehenden Gemeinde raus und sagt, wir sind jetzt das christliche Zentrum der griechisch sprechenden Juden von Jerusalem. So löst man häufig heute diese Krisen. Aber das entspricht nicht dem Vorbild, was uns die Apostel gegeben haben und die Gemeinde von Jerusalem. Die Apostel haben Kriterien mitgegeben bei der Suche nach der Lösung. Sie haben gesagt, wen ihr aussucht, er muss einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und mit viel Weisheit ausgestattet. Würden wir nach solchen Kriterien ein Team zusammenstellen für einen Hilfsgüterverteilungsdienst? Ziemlich hohe Hürden, oder? Würden wir sagen, hey, wer Hilfsgüter in der Gemeinde verteilt oder nach außen hin, der muss solche Kriterien erfüllen? Ehrlich gesagt, wir sind oft schon froh, wenn überhaupt jemand was macht. Ja. Wir haben nicht so eine große Anzahl, wo wir einfach sagen können, machst du das oder machst du das? Aber ich glaube, auch da ist es gut, wenn wir uns in Richtung auf das Vorbild unserer Muttergemeinde machen. Auch wenn wir nicht sagen können, wir sind schon dort, aber es ist gut, wenn wir in diese Richtung blicken und in diese Richtung laufen. Jeder Dienst, den die Gemeinde Jesu tut, jede konkrete Gemeinde, repräsentiert ihren Herrn Jesus Christus. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Dienst geistlich getan wird. Und geistlich kann man nur tun, wenn man den Heiligen Geist hat. wenn man aus dem Heiligen Geist heraus lebt und alles, was man tut, mit ihm tut. Deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, alles, was ihr tut im Wort oder Werk, das tut alles im Namen Jesu Christi des Herrn. Alles, alles, was ihr sprecht, was ihr arbeitet, es tut alles im Namen Jesu Christi des Herrn. Das heißt, tut alles aus dem Geist Gottes. Und weil wir alle Repräsentanten Jesu sind und als Gemeinde zusammengenommen erst recht, deswegen ist es eigentlich keine hohe Hürde, die Apostel hier legen, sondern eine selbstverständliche. Wir müssen die Natur Jesu Christi widerspiegeln. Und das ist der Heilige Geist. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Alles, was christlicher Dienst ist, kann nur von geisterfüllten Menschen eigentlich gemacht werden, wenn es ein Zeugnis für Jesus sein soll. Das ist ganz selbstverständlich. Und nur wenn wir vom Heiligen Geist getrieben sind, wenn er in uns wohnt und wirkt, aber wenn das so ist, dann sind wir auch vom Herrn für jede Arbeit und jeden Dienst beauftragt, bevollmächtigt. Wenn wir im Namen des Herrn leben und wirken, dann tun wir das, dann ist der Herr mit uns und hinter uns und wirkt durch uns. Ganz egal, was wir in seinem Namen gerade tun. Und wir leben dann auch den Charakter, das Wesen unseres Herrn Jesus aus. Der Herr will durch dich und durch mich dem anderen dienen, ihn lieben. Und das können wir nur im Heiligen Geist, weil der Herr Jesus der Einzige war, der vollkommen im Heiligen Geist die Liebe Gottes gelebt hat, die Wahrheit ausgeteilt hat, Gerechtigkeit gelebt hat, geheilt hat, Wunder getan hat. Und auch wir, alles, was wir tun, wenn wir es geistlich tun wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Diese drei Kriterien, denen diese Männer, die die Krise sozusagen bewältigen sollen, dann, die genannt sind, da ist unter anderem Weisheit genannt. Und ich habe mir gedacht, oh, die fehlt mir so oft, ja, diese Weisheit. Und was ist Weisheit? Ich habe mir das auch so überlegt, was macht Weisheit aus? Und ich habe es mal so formuliert, ich glaube, zur Weisheit gehört natürlich schon mal, dass ich das Richtige tue. Aber da kommt es auch darauf an, dass ich das Richtige tue in einer auferbauenden Weise, in einer gewinnenden Weise. Ja? Das gehört sicher zur Weisheit dazu, wie ich etwas tue. Und ich denke, zur Weisheit gehört, dass ich das Richtige tue, es auferbauend tue, in einer auferbauenden Haltung, aber auch zur rechten Zeit. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn jemand von uns Putzdienst macht hier in den Gemeinderäumen, dann tust du auf jeden Fall das Richtige. Und hoffentlich auch in einer auferbauenden Weise, Haltung. Aber wenn du es am Freitag um 15 Uhr machst, dann ist es nicht sehr weise. Weil 2 Stunden später kommen die ganzen Royal Ranger und danach ist noch die Jugend da. Da haben wir am Sonntag nicht viel davon, obwohl du das Richtige gemacht hast und es in einer super Haltung gemacht hast. Es war einfach zum falschen Zeitpunkt. Wenn ich heute predige, und bei jeder Predigt, glaube ich, ist es eine Kunst, eine geistliche Kunst, es so zu machen, dass ich dich gewinne, dass ich dich auferbaue. Das, ja, ob mir das gelingt, das fällt darunter, ob ich weise handle, weise bin in dem, wie ich es tue. Und so glaube ich, etwas weise zu tun, ist sehr, sehr wertvoll, denn du kannst wirklich Richtiges tun. Wenn ich es unweise tue, kann ich es manchmal auch sein lassen. Ja. Voll Heiligen Geistes sollen die sein, die diesen Verteildienst übernehmen. Wie wird man denn voll Heiligen Geistes? Diese sieben Männer, sind die von Geburt an voll Heiligen Geistes gewesen? Was meint ihr? Ich kenne eigentlich nur Jesus und Johannes den Täufer, wo es heißt von Geburt an. Schon im Mutterleib, voll Heiligen Geistes. Diese sieben, es waren alle sieben, die im Judentum, das heißt auch in der Synagoge höchstwahrscheinlich, mit dem Wort Gottes aufgewachsen sind, die an den wahren und lebendigen Gott geglaubt haben, den Gott Israels, die in welcher Weise auch immer, gibt es verschiedene Schattierungen auch damals schon, auf den Messias gewartet haben. Denn die Heilige Schrift sagt an vielen Stellen, dass Gott den Retter, den Messias, den König, den Befreier mit vielen, vielen Titeln umschrieben senden wird. Sie haben auf ihn gewartet. Und trotzdem waren sie nicht erfüllt vom Heiligen Geist, solange sie nicht an Jesus Christus, den Messias, geglaubt haben. Die mussten sich genauso entscheiden, genauso bekehren wie du und ich, damit sie Jesus gehören, dem Messias, damit sie dann auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Vielleicht waren die dadurch, dass sie in der Synagoge erzogen worden sind, im Wort Gottes viel mehr verankert waren, ihr Leben viel geradliniger verlief als meines. Vielleicht, ja, waren die viel, moralisch gesehen viel weiter als ich zum Glauben kam. Das kann durchaus sein. Also glaube ich sogar ziemlich sicher. Ja. Also wenn ich darauf schaue, wie ich zum Beispiel meine ersten Freundinnen hatte, das war jetzt nicht vom Wort Gottes geprägt. Ja. Ich bin gut katholisch gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man eine Beziehung wirklich richtig anfängt. Ja. Und wahrscheinlich haben die das viel besser gemacht, weil sie besser unterrichtet waren. Und trotzdem, auch sie mussten sich von Herzen für Jesus entscheiden, ihm zu gehören und ihm zu dienen, alle anderen Wege zu verlassen und nur auf den einen Weg zu setzen, Jesus Christus, den Herrn. Und dann wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es gibt es eigentlich nicht, dass jemand schon immer zu Jesus gehört. Es ist wunderbar, und wir versuchen das mit unseren eigenen Kindern, sie im Glauben sozusagen es ist fast falsch gesagt, im Glauben erziehen, das kannst du fast nicht. Aber du kannst den Kindern alles beibringen, damit ihr Glaube entsteht und wächst. Deswegen ist unser Kindergottesdienst auch so wertvoll. Aber du kannst es nicht erziehen. Ich kann mein Kind erziehen, dass es ruhig am Stuhl sitzen bleibt. Ja? Aber was im Herzen geschieht, das kannst du eigentlich nicht machen. Das kann man bei keinem Menschen machen. Deswegen scheue ich mich ein bisschen zu sagen, ich erziehe sie im Glauben. Ich erziehe sie zur Ordnung. Ich sage, jetzt bleibst du bitte sitzen beim Mittagessen. Ja? Sonst gibt's Schimpfe oder was auch immer. Ja? So kann man erziehen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber das ist nicht im Glauben erziehen. Versteht ihr den Unterschied? Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Der Stephanus war jedenfalls viel weiter als ich, wollte ich sagen, und trotzdem musste er sich bekehren, damit er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und dann zur Gemeinde gehört und dadurch auch diesen Dienst tun konnte. Und das gilt für jeden Menschen. Auch wenn man schon im Judentum groß wird. Also niemand ist näher an Gott als im Judentum. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also wenn du aus dem Heidentum dich damals bekehrt hast, dann hast du in der Regel überhaupt keine Ahnung gehabt vom lebendigen Gott. Ja, du hast irgendwelchen Göttern gedient. Es gab an jeder Straßenecke, ich übertreibe ein bisschen, aber wirklich ein Tempelchen, ein Opferaltärchen. In jedem Haus gab es in irgendeiner Ecke einen Opferaltar für irgendwelche Götter. Wirklich, das ist so. Die hatten überhaupt keine Ahnung vom lebendigen Gott. Wenn die sich zu Jesus gewendet haben, dann schaut es sozusagen die Kurve, ja, größer aus, die sie schlagen. Von dem Weg auf den Weg. Aber auch wenn du 5 Grad daneben bist, du musst dich entscheiden, diesen Weg zu nehmen, diesen einen, Jesus Christus, den Retter, den Erlöser, den Messias. Das war auch für sie nötig, damit sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Sie haben sich auf niemand anders taufen lassen als auf den Herrn Jesus Christus. Damit haben sie auch bekannt, dass sie reingewaschen werden mussten von ihren Sünden. Und sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Aber um voll Heiligen Geistes zu sein, ist es auch für uns ein Wachstum wichtig, dass wir immer mehr dem Heiligen Geist folgen. Paulus nennt es im Römerbrief Glaubensgehorsam. Ich vertraue dem Herrn, seinen Vorgaben, seinen Wegen und deswegen gehe ich diese Wege. Das ist Glaubensgehorsam. Das ist im Geist wandeln, mit anderen Worten. Niemand von uns ist hier perfekt, aber wenn wir voll Geistes sein wollen, ist es wichtig, dass wir immer wieder in unserem Leben umkehren. Von unseren Sünden umkehren, das ist nicht jedes Mal, jeden Tag. Wir bekehren uns nicht jeden Tag. Du bekehrst dich einmal. Aber umkehren in diesem Sinne müssen wir immer wieder. Jesus sagt es in dem Bild, unsere Füße müssen immer wieder gewaschen werden, weil wir in dieser Welt unterwegs sind, ja. Aber wir müssen nicht jeden Tag neu getauft werden, sozusagen von oben bis unten. Aber das glaube ich, gehört dazu, dass wir voll Geistes immer wieder sind, immer wieder werden, dass wir umkehren, dass wir uns dem Herrn in allen Bereichen, die uns bewusst sind, immer wieder neu auch hingeben und ihm bereitwillig dienen. Und sie sollen einen guten Ruf haben. Kann mir jemand die Zeit sagen? Viertel. Okay, noch eine Viertelstunde ungefähr, oder? Und ich denke, sie sollen einen guten Ruf haben, vor allem innerhalb der Gemeinde, aber ich denke auch außerhalb der Gemeinde. Das bedeutet sicher nicht, dass du jedem Menschen gefällst, dass jeder Mensch sagt, das ist ein toller Typ. Ja. Aber ganz grundsätzlich, ja, dass du einfach jemand bist, der einen guten Ruf hat bei den Menschen. Mir ist so der Paulus eingefallen. Der Paulus hatte in der Gemeinde zunächst keinen guten Ruf, obwohl er sich vor Damaskus schon bekehrt hatte und dann in Damaskus seine Bekehrung vervollständigte durch die Taufe und erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, als Hananias ihm die Hände aufgelegt hat. Aber der hatte nicht gleich einen guten Ruf. Die Menschen in der Gemeinde wussten nicht gleich, wie echt ist denn das? Dem möchte ich nicht zu nahe kommen. Ja? Also hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht. Schließlich hat er dafür gesorgt und war davon beauftragt, mich ins Gefängnis zu bringen, gegebenenfalls mein Leben mir zu nehmen. Ja. Also ich wäre vorsichtig gewesen, dem leichtgläubig zu begegnen. Er hatte keinen guten Ruf zunächst. Sowas wächst auch erstmal. Ja. Dessen sollten wir uns einfach auch bewusst sein. Das, denke ich, gilt auch außerhalb der Gemeinde. Also wenn ich nach meiner Bekehrung in der Umgebung, in der ich groß geworden bin, dann gleich Eheseminare gehalten hätte, oder wie beginne ich eine gute Partnerschaft, da hätten die Leute in meinem Dorf gelacht. Ne? Weil die haben ja alle gesehen, wie ich das gelebt habe, nicht anders als alle anderen auch. Und da wäre der gute Ruf in diesem Bereich jedenfalls nicht gegeben gewesen. Da hätte ich erst ein bisschen auf diesem Weg leben müssen, anders leben müssen, sichtbar leben müssen, dass die Leute das auch sehen, dass ich das vielleicht anders mache in Zukunft. Ja. Irgendwann hat man dann auch außerhalb in diesem Bereich einen guten Ruf. Also diese drei Kriterien waren für einen Hilfsgüterverteilungsdienst wichtig, weil sie Jesus repräsentierten, weil sie ein Aushängeschild sind für die Gemeinde Jesu. Deswegen sollten wir so leben, wie Jesus gelebt hat, im Heiligen Geist, mit gutem Ruf und mit Weisheit, nicht vollkommen, aber vielleicht immer weiter wachsend darin. Im Leben der 12 Apostel und der 7, jetzt nenne ich sie mal Diakone, sie wurden nicht so beschrieben, aber im Grunde würden wir sagen Diakone, sie haben einen Dienst getan, da gab es keine Aufsplitterung zwischen geistlich und weltlichem Dienst, zwischen geistlichem und materiellen Dienst. Diese Schizophrenie, die gab es nicht. Keine Aufsplitterung in geistlich und weltlich. Ja. Das, denke ich, ist auch für uns immer etwas, worauf wir achten sollten. Das Reich Gottes ist überall, wo du geistlich arbeitest. Es ist eigentlich wirklich so, entweder lebe ich geistlich oder ich lebe fleischlich. Egal, was ich tue, ich kann es im Herrn tun, mit dem Herrn oder ohne Jesus, ohne ihn, ohne den Heiligen Geist. Dann ist es eben nicht geistlich, sondern fleischlich, sagt Paulus. Das hat mit dem, das hat was mit unserer inneren Einstellung zu tun. Ja, gebe ich Jesus die Ehre, tue ich es für ihn oder tue ich es für mich oder zum Ansehen für mich oder wie auch immer. Letztlich kann das nur der Herr beurteilen, weil er unsere Herzen kennt. Die Hilfsgüterverteilung für notleidende Witwen, sowas kann ich fleischlich tun. Wir können auch in der Gemeinde einen Dienst übergeben und der kann getan werden in einer völlig fleischlichen Haltung. Das kann durchaus sein. Ja. Es kann aber auch sein, dass, was ich hoffe, dass wir das in der Regel mit dem Herrn tun, für den Herrn tun. Das muss mir nicht ständig bewusst sein, versteht ihr? Aber grundsätzlich, ich mache das, was ich tue, weil ich Jesus gehöre. Ich diene mit dem, was ich kann, um seine Gemeinde aufzubauen. Ob es Hilfsgüterverteilung ist, ob es Kindererziehen ist oder ob es ist, dass ich im Beruf Maschine konstruiere, Software erstelle, ein Haus plane, auch ein Gemeindehaus zu bauen. Das kann man fleischlich tun, das kann man geistlich tun. Es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, ein Gemeindehaus zu bauen, wenn es der Herr einfach, wenn es an der Zeit ist. Ja. Aber ich kann alles mit dem Herrn tun oder ohne ihn. Ich kann den Ordnungsdienst, den Putzdienst mit dem Herrn tun, für ihn oder einfach ohne ihn. Alles, was zum Aufbau der Gemeinde dient, verherrlicht Jesus, den Herrn der Gemeinde. Und deswegen ist es gut, wenn wir es geistlich tun. Und es ist auch kein Dienst, das sehen wir an den sieben, kein Dienst geistlicher als der andere in der Gemeinde. Weil ich kann ihn entweder nur geistlich tun oder nicht geistlich. Egal, was ich tue. Da gibt es keine Steigerung. Versteht ihr, was ich meine? Ich tue es geistlich oder ich tue es nicht geistlich. Aber jeder Dienst hat eine Zielrichtung. Und die Zielrichtung ist, von allen Diensten, die wir tun, von allem, wo wir unsere Gaben einsetzen, dass wir Jesus Christus verkündigen, damit Menschen zum Glauben kommen und in der Gemeinde, zu der wir gehören, zur Gemeinde Jesu, dass sie aufgebaut wird, dass du weiter aufgebaut wirst, dass wir uns gegenseitig weiter auferbauen im Glauben. Das ist die Zielrichtung von jedem Dienst. Egal, was du tust, wo du deine Stärken und Fähigkeiten hast, daran kannst du dich immer wieder orientieren. Letztlich trägt es dazu bei, Jesus zu verkündigen und die Brüder und Schwestern aufzuerbauen, die schon mit Jesus gehen. In diese Richtung muss jeder Dienst von meinem Herzen her letztlich ausgerichtet sein und getan werden. Und ich bitte euch darum, wirklich, dass wir das immer wieder selber für uns klar haben. Es gibt keinen Dienst, den ich für mich tue. Kann ich natürlich machen, ja. Und gerade wenn du predigst vorne, dann stehst du ja sozusagen im Rampenlicht. Das ist ein Dienst, wo man leicht sozusagen selbstgefällig tun kann. Ja? Aber dann ist es fleischlich. Gott kann es trotzdem benutzen übrigens. Gott kann fleischliche Dienste trotzdem benutzen. Weil wenn das Wort Gottes verkündigt wird, auch durch jemanden, der fleischlich lebt, das Wort Gottes ist unabhängig davon. Es haben sich schon Menschen bekehrt, wo ganz fleischliche Leute das Wort Gottes vorgelesen haben. Das ist aus der Kirchengeschichte bekannt. Ja, weil das Wort Gottes, das wirkt für sich, Gott steht zu seinem Wort und wirkt damit. Gott sei Dank. Aber das ist die Ausrichtung von jedem Dienst. Und deswegen macht es auch jeden Dienst wichtig, jeden Dienst wertvoll, der zur Auferbauung der Gemeinde beiträgt. Und abschließend einfach noch, wir sehen an der Einsetzung von den 7 Männern, wenn ein Dienst für längere Zeit getan werden muss, dauerhaft getan werden muss, nicht nur kurzfristig sporadisch ist, dann ist es wichtig, dass so ein Dienst von den Gemeindeleitern eingesetzt wird, bestätigt wird. Einfach damit alles in der Gemeinde gut zusammenwirkt. Sie wurden vor die Apostel hingestellt und die haben ihnen die Hände aufgelegt, für sie gebetet, für diesen Dienst. Die Apostel sind an der Stelle übrigens die ersten Ältesten der Gemeinde von Jerusalem. Die werden nie so genannt, nie. Weil die 12 sind die 12. Die sind vom irdischen Jesus berufen und eingesetzt worden als Apostel, um Augenzeugen zu sein für das, was Jesus gesagt und getan hat, erlitten hat, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist. Und es wird nie mehr Apostel geben, in dieser Weise. Andere Apostel schon. Aber Augenzeugen gibt es einfach. Wenn die gestorben sind, dann ist Schluss. Dann kannst du niemanden mehr fragen, hey, wie hat es Jesus genau gesagt? Dann ist es vorbei. Deswegen ist es auch wichtig, dass es verschriftlicht worden ist. Das Werk, was die Evangelisten getan haben, ist für die Gemeinde überlebenswichtig gewesen, damit wir es schriftlich haben. Aber jeder Dienst, der längerfristig getan wird, sollte einfach durch die Gemeindeleitung bestätigt werden, einfach um gute Ordnung zu haben, damit alles gut zusammenwirkt. Ich möchte mit euch noch beten. Und wie gesagt, ich lade dazu ein, wer Gebet möchte, egal für welches Anliegen, aber auch, wenn du dein Leben Jesus anvertrauen willst, wenn du erfüllt werden willst mit dem Heiligen Geist, wenn du aber auch ein anderes Anliegen hast, sei es gesundheitlich oder was auch immer, dann kannst du gerne zu uns kommen. Du kannst aber auch mit jedem anderen beten, wenn du das möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir, dass uns dein Wort zeigt, wie die Gemeinde in Jerusalem eine Krise gemeistert hat. Und ich bitte dich für mich, für uns, ja, dass wir immer wieder von deinem Wort lernen, von dem Vorbild dieser Brüder und Schwestern. Danke, dass wir auch sehen dürfen, Herr, wo sie versagt haben, aber dass sie es auch einfach gemeistert haben, eine Lösung zu finden. Und dafür danke ich dir. Amen.